Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah? Claire verzeiht Jamie die Schläge mit dem Gürtel, unter der Bedingung, dass er ihr so etwas nie wieder antut. Er schwört es ihr. Außerdem hat sie von ihm erfahren, dass Hauptmann Randall selbst den Sergeant Major erschossen hat, für dessen Mord ein Kopfgeld auf Jamie ausgesetzt ist. Jamie und Claire kehren zu Burg Lioch zurück, denn seine letzte Hoffnung ist eine mögliche Begnadigung durch den englischen Adelsherrn Herzog von Sandringham, der ebenfalls zur Burg kommt.
Ich lehnte den Kopf an die steinerne Fenstereinfassung und blickte auf den Innenhof hinaus. Auf der anderen Seite sah ich Alec McMahon, der zusammen mit zwei seiner Stalljungen die Pferde trocken rieb, auf denen wir gekommen waren. Die Tiere, die zum ersten Mal seit 2 Tagen nach Herzenslust hatten fressen und saufen können, strahlten Zufriedenheit aus, als ihnen jetzt willige Hände die glänzenden Flanken striegelten und ihnen mit Strohbüscheln den Schmutz von den Beinen lösten. Ein Stalljunge führte meine fette kleine Thistle davon, die ihm glücklich in den Stall folgte, um ihre wohlverdiente Ruhe zu genießen. Und mit ihr, dachte ich, gingen auch meine Hoffnungen auf jedes baldige Entkommen und die Rückkehr in meine eigene Zeit dahin. Oh, Frank. Ich schloss die Augen und ließ mir eine Träne an der Nase entlangrollen. Dann öffnete ich die Augen, starrte auf den Hof hinaus, blinzelte und schloss sie wieder fest. Dabei versuchte ich panisch, mir Franks Gesichtszüge ins Gedächtnis zu rufen. Eine Sekunde lang hatte ich nicht meinen geliebten Mann gesehen, als ich die Augen schloss, sondern seinen Vorfahren, Jack Randall, dessen volle Lippen sich zu einem spöttischen Lächeln verzogen. Und während ich in Gedanken vor diesem Bild zurückschreckte, beschwor mein Kopf das Bild herauf, wie Jamie voller Angst und Wut im Fenster zu Randalls privater Stube kauerte. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte mir das Bild, das ich von Frank zu haben glaubte, nicht mit Gewissheit vorstellen. Schlagartig wurde mir kalt vor Panik und ich klammerte mich mit den Händen an meine Ellbogen. Und was, wenn es mir gelungen wäre, zu fliehen und den Steinkreis wiederzufinden, dachte ich? Was dann? Ich hoffte, dass Jamie bald Trost finden würde, vielleicht ja bei Lear. Es war nicht das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber machte, wie er wohl reagieren würde, wenn ich nicht mehr da war. Doch bis auf jenen hastigen Moment des Bedauerns am Ufer des Bachs war es mir nicht in den Sinn gekommen, mich zu fragen, wie es sich für mich anfühlen würde, von ihm getrennt zu werden. Geistesabwesend spielte ich mit der Schnur, die den Halsausschnitt meines Hemds zusammenhielt. Wenn ich gehen wollte, was ich ja wollte, würde ich keinem von uns einen Gefallen tun, wenn ich zuließ, dass das Band zwischen uns noch stärker wurde. Ich durfte nicht zulassen, dass ich das, was er für mich empfand, in Liebe verwandelte. Falls diese Gefahr denn überhaupt bestand, dachte ich, weil ich erneut an Lear und das Gespräch mit Colum denken musste. Wenn er mich tatsächlich so kaltblütig geheiratet hatte, wie es schien, waren seine Gefühle ja vielleicht weniger gefährdet als die meinen. Ich war so erschöpft, hungrig, enttäuscht und verunsichert, dass ich vor lauter Elend und Verwirrung weder schlafen noch stillsitzen konnte. Stattdessen streifte ich unglücklich durch das Zimmer, griff planlos nach Gegenständen und legte sie wieder hin. Der Luftzug der sich öffnenden Tür störte das empfindliche Gleichgewicht des Kamms, den ich auf den Fingern balancierte, und verkündete Jamies Rückkehr. Er sah schwach errötet und merkwürdig erregt aus. »Oh, du bist ja wach«, sagte er, eine Tatsache, die ihn offensichtlich überraschte und aus dem Konzept brachte. »Ja«, sagte ich unfreundlich. »Hattest du etwa gehofft, dass ich schlafen würde, damit du zu ihr zurückgehen kannst?« Seine Augenbrauen zogen sich kurz zusammen, dann hoben sie sich fragend. »Zu ihr? Meinst du etwa Lear?« Ihren Namen in diesem lässigen Singsang der Highlands zu hören, Lear, erfüllte mich blitzartig mit unsinniger Wut. »Oh, dann warst du also bei ihr«, fuhr ich ihn an. In Jamies Miene spiegelte sich eine Mischung von Verwunderung, Argwohn und ein bisschen Verärgerung. »Ei«, sagte er, »ich bin ihr im Hinausgehen an der Treppe begegnet. Geht es dir gut, Sassenach? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus.« Er betrachtete mich abschätzend. Ich griff nach dem Spiegel und stellte fest, dass mein Haar eine buschige Mähne rings um meinen Kopf gebildet hatte und ich dunkle Ringe unter den Augen hatte. Mit einem Rums legte ich ihn wieder hin. »Nein, es geht mir bestens.« Ich versuchte, mich zusammenzureißen. »Und wie geht es Lear?« fragte ich gespielt, beiläufig. »Oh, prächtig«, antwortete er. Er lehnte sich mit verschränkten Armen an die Tür und beobachtete mich nachdenklich. »Ein bisschen überrascht, von unserer Hochzeit zu hören, nehme ich an.« »Prächtig«, sagte ich und holte tief Luft. Als ich aufblickte, grinste er mich an. »Du machst dir doch ihretwegen keine Sorgen, oder, Sassenach?« fragte er scharfsinnig. »Sie hat keinerlei Bedeutung für dich oder mich«, fügte er hinzu. »Ach nein, sie wollte oder konnte dich nicht heiraten. Du musstest aber jemanden haben, also hast du mich genommen, als ich die Gelegenheit ergab. Das verübel ich dir nicht, zumindest nicht sehr. Aber ich...« Er durchquerte das Zimmer mit zwei Schritten und unterbrach mich, indem er mich bei den Händen nahm. Er legte meinen Finger unter das Kinn und zwang mich, ihn anzusehen. »Claire«, sagte er in ruhigem Ton, »ich werde dir sagen, warum ich dich geheiratet habe, wenn ich den Zeitpunkt für gekommen halte, oder auch nicht. Ich habe dich um Aufrichtigkeit gebeten, und ich bin immer aufrichtig zu dir gewesen. Das bin ich auch jetzt. Ich schulde dem Mädchen nichts als Höflichkeit.« Er drückte mir sacht das Kinn, »aber die schulde ich ihr, und die bekommt sie auch.« Er ließ mein Kinn los und stupste sanft mit dem Finger daran. »Hörst du mich, Sassenach?« »Oh, ich höre dich.« Ich befreite mich und rieb mir mürrisch das Kinn. »Und ich bin mir sicher, dass du höflich zu ihr sein wirst. Aber zieht beim nächsten Mal die Vorhänge des Alkovens zu. Ich will es nicht sehen.« Seine kupferfarbenen Augenbrauen fuhren in die Höhe und sein Gesicht errötete schwach. »Willst du damit andeuten, dass ich dich betrogen habe?« fragte er ungläubig. »Wir sind noch keine Stunde wieder hier. Ich bin mit dem Schweiß und dem Staub von zwei Tagen im Sattel bedeckt und so müde, dass mir die Knie schlottern. Und trotzdem glaubst du, dass ich geradewegs losgezogen bin, um eine 16-Jährige zu verführen?« Er schüttelte verdattert den Kopf. »Ich kann nicht sagen, ob das als Kompliment für meine Männlichkeit gedacht ist, Sassenach, oder als Beleidigung für meinen Anstand. Aber ich will beides nicht hören. Mörta hat mir zwar gesagt, dass Frauen unvernünftig sind, aber großer Gott!« Er fuhr sich mit der Hand durch das Haar, dessen kurze Enden wild abstanden. »Natürlich will ich damit nicht sagen, dass ich glaube, du hast sie verführt«, sagte ich, um einen ruhigen Ton bemüht. »Alles, was ich sagen will, ist...« Mir kam der Gedanke, dass Frank eine ganz ähnliche Situation um einiges eleganter gehandhabt hatte, als ich es jetzt zu Wege brachte. Und doch war ich damals ebenfalls wütend gewesen. Vermutlich war es einfach nicht möglich, seinem Partner so etwas geschickt zu unterstellen. »Ich meine einfach nur, dass mir klar ist, dass du deine Gründe hattest, mich zu heiraten. Und dass diese Gründe deine Sache sind«, fügte ich hastig hinzu, »und dass du mir nichts schuldig bist. Es steht dir absolut frei, zu tun, was du willst. Wenn es anderswo jemanden gibt, ich meine...« »Ich werde dir nicht im Weg sein«, schloss ich lahm. Das Blut war mir in die Wangen gestiegen und ich konnte spüren, wie meine Ohren glühten. Als ich aufblickte, sah ich, dass auch Jamies Ohren brannten, und zwar sichtlich, ebenso wie alles andere vom Hals aufwärts. Selbst seine Augen, die vom Schlafmangel blutunterlaufen waren, schienen sacht in Flammen zu stehen. »Nichts schuldig«, rief er aus. »Und was glaubst du, was ein Eheversprechen ist, Claire? Nur Worte in einer Kirche?« Er ließ seine große Faust mit einem Krach auf die Kommode niedersausen und die Porzellanschüssel tanzte scheppernd. »Nichts schuldig«, murmelte er wie zu sich selbst. »Tun, was ich will? und du wirst mir nicht im Weg sein?« Er bückte sich, um sich die Schuhe auszuziehen, dann warf er sie nacheinander an die Wand, so fest er konnte. Ich zuckte zusammen, als sie von der Wand abprallten und auf den Boden knallten. Er riss sich das Plaid vom Leib und warf es achtlos hinter sich. Dann steuerte er mit finsterer Miene auf mich zu. »Ich bin dir also nichts schuldig, Sassenach. Du stellst es mir frei, mich zu vergnügen, wo ich will und mit wem ich will. Ist es das? Sag, ist es das?« fragte er. »Nun ja.« »Ja«, sagte ich und trat unwillkürlich einen Schritt zurück. »So habe ich es gemeint.« Er packte meine Arme und ich stellte fest, dass sich die Feuersbrunst auch auf seine Hände ausgebreitet hatte. Seine schwieligen Handflächen waren so heiß, dass ich zurückfuhr. »Nun, vielleicht schulde ich dir nichts, Sassenach«, sagte er, »aber du schuldest mir etwas. Komm her.« Er nahm mein Gesicht in seine Hände und drückte seinen Mund auf den meinen. Dieser Kuss hatte nichts Sanftes oder Anspruchsloses an sich, und ich kämpfte dagegen an und versuchte, mich ihm zu entwinden. Er bückte sich, schob mir den Arm unter die Knie und hob mich auf, ohne meine Befreiungsversuche zu beachten. Mir war nicht klar gewesen, wie groß seine Körperkraft tatsächlich war. »Lass mich los«, befahl ich. »Was glaubst du denn, was du da tust?« »Nun, ich hätte gedacht, dass das hinreichend eindeutig ist, Sassenach«, sagte er zähneknirschend. Er senkte den Kopf und sein klarer Blick durchbohrte mich wie ein heißes Eisen. »Aber wenn du es gern ausbuchstabiert hättest«, sagte er, »ich habe vor, dich ins Bett zu bringen, auf der Stelle, und dich dort zu behalten, bis du begriffen hast, was genau du mir schuldig bist.« Und er küsste mich wieder, berechnend brutal, so dass mein Protest erstickt wurde. »Ich will aber nicht mit dir schlafen«, brachte ich heraus, als er meinen Mund schließlich freigab. »Ich habe nicht vor zu schlafen, Sassenach«, erwiderte er, »zumindest noch nicht.« Er erreichte das Bett und setzte mich sorgfältig auf die Bettdecke mit dem Rosenmuster. »Du weißt ganz genau, was ich meine.« Ich wälzte mich über das Bett, um ihm über die andere Seite zu entwischen, wurde aber von seinem festen Griff an meiner Schulter gebremst, der mich so drehte, dass ich ihn wieder ansehen musste. »Ich will dich auch nicht lieben.« Blaue Augen flammten aus nächster Nähe auf mich nieder, so dass mir der Atem verging. »Ich habe dich nicht nach deinen Wünschen gefragt, Sassenach«, fuhr er mit gefährlich leiser Stimme fort. »Du bist meine Frau, was ich dir schon oft genug erklärt habe. Es war zwar vielleicht nicht dein Wunsch, mich zu heiraten, aber es war dein Entschluss. Und falls es dir damals nicht aufgefallen sein sollte, in deinem Teil des Geschehens kam das Wort Gehorsam vor. Du bist meine Frau, und wenn ich dich will, dann nehme ich dich, verdammt!« Seine Stimme wurde während dieser Worte immer lauter, bis er beinahe brüllte. Ich erhob mich zum Knien, die geballten Fäuste an den Seiten, und brüllte zurück. Das unterdrückte Elend der vergangenen Stunde hatte den Explosionspunkt erreicht, und ich kannte keinerlei Zurückhaltung mehr. »Ich will verdammt sein, wenn ich dich nehme, du alter Tyrann! Du glaubst, du kannst mir befehlen, in dein Bett zu kommen? Mich wie eine Hure benutzen, wenn dir danach ist? Nun, das kannst du aber nicht, du verficktes Schwein! Wenn du das tust, bist du keinen Deut besser als dein wunderbarer Hauptmann Randall!« Einen Moment sah er mich finster an. Dann trat er abrupt beiseite. »Dann geh«, sagte er und wies mit dem Kopf zur Tür. »Wenn es das ist, was du von mir denkst, will ich dich nicht aufhalten.« Einen Moment beobachtete ich ihn zögernd. Er hatte die Zähne wütend zusammengebissen und überragte mich wie der Koloss von Rhodos. Diesmal hatte er seine Wut fest im Griff, auch wenn er jetzt nicht weniger aufgebracht war als auf der Straße nach Doonesbury. Doch er meinte es ernst. Wenn ich mich entschloss zu gehen, würde er mich nicht aufhalten. Ich hob das Kinn und biss meinerseits die Zähne fest zusammen. »Nein«, widersprach ich, »nein, ich laufe nicht davon und ich habe keine Angst vor dir.« Sein Blick heftete sich auf meinen Hals, wo mein Puls vor sich hin raste. »Ei, ich verstehe«, sagte er. Er starrte auf mich hinunter, und sein Gesicht entspannte sich langsam, bis es eine Miene der widerstrebenden Zustimmung angenommen hatte. Er setzte sich vorsichtig auf das Bett, wahrte dabei aber den Abstand zu mir, und auch ich nahm argwöhnisch Platz. Er holte mehrmals tief Luft, ehe er redete, und seine Gesichtsfarbe näherte sich allmählich wieder ihrem üblichen Bronzeton an. »Ich laufe auch nicht davon«, sagte er schroff. »Also, was bedeutet verfickt?« Meine Überraschung musste deutlich in meinem Gesicht zu lesen gewesen sein, denn er sagte gereizt, »Wenn du mich beschimpfen musst, ist das eine Sache, aber ich möchte nicht mit Namen bedacht werden, auf die ich nicht reagieren kann. An der Art, wie du es gesagt hast, kann ich erkennen, dass es ein verdammt schmutziges Wort ist. Aber was bedeutet es?« Ich war überrumpelt und musste zittrig lachen. »Es bedeutet das, was du mit mir vorhattest.« Er zog die Augenbraue hoch und seine Miene war säuerlich belustigt. »Oh, das. Du hast recht, es ist ein verdammt schmutziges Wort. Und was ist ein Sadist? So hast du mich vor ein paar Tagen genannt.« Nun musste ich mir das Lachen verkneifen. »Es ist, ein Mensch, der sexuelle Befriedigung empfindet, wenn er jemandem Schmerzen zufügt.« Mein Gesicht lief zwar rot an, aber ich konnte nicht verhindern, dass sich meine Mundwinkel leicht nach oben verzogen. Jamie prustete kurz. »Nun, du schmeichelst mir damit zwar nicht besonders«, sagte er, »aber ich kann genauso wenig behaupten, dass du Unrecht hast.« Er holte tief Luft, lehnte sich zurück und öffnete die Fäuste. Dann streckte er die Finger der Länge nach aus, legte sich die Hände flach auf die Knie und sah mich direkt an. »Also, was ist? Warum tust du das? Das Mädchen, ich habe dir die Wahrheit gesagt, aber es geht nicht darum, es zu beweisen. Es geht darum, ob du mir glaubst oder nicht. Glaubst du mir?« »Ja, ich glaube dir«, räumte ich widerstrebend ein. »Aber das ist es nicht. Zumindest nicht alles«, fügte ich hinzu und bemühte mich um Aufrichtigkeit. »Es ist, ich glaube, es war die Feststellung, dass du mich des Geldes wegen geheiratet hast, das du bekommen würdest.« Ich senkte den Blick und zeichnete das Muster der Bettdecke mit dem Finger nach. »Ich weiß ja, dass ich kein Recht habe, mich zu beklagen. Ich habe dich ebenfalls aus Eigennutz geheiratet, aber...« Ich biss mir auf die Lippe und schluckte, um weitersprechen zu können. »Aber ich habe schließlich auch ein kleines bisschen Stolz.« Ich sah ihn verstohlen an und stellte fest, dass er völlig verdattert war. »Geld?« »Ja, Geld«, schimpfte ich, denn seine vorgetäuschte Ahnungslosigkeit machte mich wütend. »Sobald wir wieder hier waren, konntest du es gar nicht abwarten, Colm zu erzählen, dass du verheiratet bist und deinen Anteil an der Pacht einzufordern.« Er starrte mich noch einen Moment an und sein Mund öffnete sich langsam, als wollte er etwas sagen. Doch stattdessen begann er langsam den Kopf zu schütteln und dann fing er an zu lachen. Er warf den Kopf in den Nacken und johlte geradezu. Dann legte er ihn immer noch hysterisch lachend in die Hände. Ich warf mich empört auf die Kissen zurück. Was war daran komisch? Keuchend und kopfschüttelnd stand er schließlich auf und griff nach seiner Gürtelschnalle. Ich zuckte unwillkürlich zusammen und er merkte es. Rot von seiner Wut und vor Gelächter blickte er völlig enerviert auf mich hinunter. »Nein«, sagte er trocken. »Ich habe nicht vor, dich zu schlagen. Ich habe dir mein Wort gegeben, dass ich es nicht noch einmal tue. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass ich es so schnell bereuen würde.« Er legte den Gürtel beiseite und griff in den Sporran, der daran hing. »Mein Anteil an der Pacht beläuft sich auf etwa 20 Pfund pro Quartal, Sassenach.« Er kramte im Inneren des Dachsfells herum, und zwar schottische Pfund, nicht Sterling. »Ungefähr der Preis einer halben Kuh.« »Das ist alles«, sagte ich. »Aber das ist alles«, bestätigte er. »Und mehr werde ich von den Mackenzies nie bekommen. Dir ist ja sicher schon aufgefallen, dass Dougal ein Geizkragen ist. Und Colm passt noch besser auf sein Geld auf als er. Aber selbst für die königliche Summe von 20 Pfund im Quartal würde man wohl kaum dringend heiraten, denke ich«, fügte er sarkastisch hinzu. »Ich hätte auch gar nicht sofort danach gefragt«, fügte er hinzu, und brachte ein kleines, in Papier gewickeltes Päckchen zum Vorschein, wenn ich nicht eine Kleinigkeit hätte kaufen wollen. Deshalb war ich unterwegs. Lear habe ich dabei nur zufällig getroffen. »Und was wolltest du so unbedingt kaufen?« fragte ich argwöhnisch. Er seufzte und zögerte einen Moment. Dann ließ er mir das Päckchen behutsam in den Schoß fallen. »Einen Ehering, Sassenach«, antwortete er. »Ich habe ihn von Yun, dem Waffenschmied. Er macht so etwas nebenbei.« »Oh«, sagte ich kleinlaut. »Bitte«, sagte er nach einer kleinen Pause, »mach es auf. Es ist für dich.« Die Umrisse des kleinen Päckchens verschwammen mir unter den Fingern. Ich zog blinzelnd die Nase hoch, machte aber keine Anstalten, es zu öffnen. »Es tut mir leid«, sagte ich.
»Das sollte es auch, Sassenach«, erwiderte er. Doch seine Stimme klang nicht mehr wütend.
Er streckte die Hand aus, nahm mir das Päckchen vom Schoß und riss die Verpackung auf, sodass ein breites Silberband zum Vorschein kam. Es war mit einem keltischen Knotenmuster verziert, in dessen Bindegliedern kleine schottische Disteln prangten. So viel sah ich, dann verschwamm es mir wieder vor den Augen. Mir wurde ein Taschentuch in die Hand gedrückt und ich bemühte mich, die Flut damit einzudämmen. »Er ist wunderschön«, sagte ich und räusperte mich, während ich mir über die Augen wischte.
»Wirst du ihn tragen, Claire?«
Seine Stimme war jetzt sanft, und die Tatsache, dass er meinen Namen benutzte, was er meistens nur in Momenten der Zärtlichkeit oder der Förmlichkeit tat, brachte mich erneut an den Rand des Zusammenbruchs.
»Du brauchst es nicht«, sagte er und sah mich mit ernsten Augen an. »Unser Ehekontrakt ist erfüllt, vor dem Gesetz ist er gültig. Du bist geschützt und sicher vor allem, außer vor einem Haftbefehl. Und sogar davor, solange du dich in Lioch aufhältst. Wenn du möchtest, können wir getrennt voneinander leben, falls es das ist, was du mit all diesem Unsinn über Lear ausdrücken wolltest. Du brauchst nicht viel mit mir zu tun zu haben, wenn das dein aufrichtiger Wunsch ist.« Er saß reglos wartend da und hielt sich den Ring vor das Herz. Hier ließ er mir nun also die Wahl, die ich ihm hatte lassen wollen. Er war mir zwar durch die Umstände aufgedrängt worden, doch er selbst würde sich mir nicht mehr aufdrängen, wenn ich mich entschloss, ihn zurückzuweisen. Und dann war da natürlich die Alternative, den Ring anzunehmen und damit alles, was mit ihm einherging. Die Sonne begann zu sinken. Die letzten Lichtstrahlen schienen durch einen blauen Glasflakon, der auf dem Tisch stand, und einen leuchtend blauen Streifen auf die Wand warf. Ich fühlte mich so zerbrechlich und schimmernd wie das Glas, als würde ich bei der geringsten Berührung zerspringen und den glitzernden Fragmenten zu Boden fallen. Falls ich wirklich vorgehabt hatte, meine oder Jamies Emotionen zu schonen, so war es anscheinend viel zu spät. Ich brachte kein Wort heraus, doch ich hielt ihm mit zitternden Fingern meine rechte Hand entgegen. Der Ring glitt mir kühl und hell über den Fingerknöchel und schob sich dann auf meine Fingerwurzel. Er passte genau. Jamie hielt ein paar Sekunden meine Hand und sah sie an, dann drückte er plötzlich meine Fingerknöchel fest an seinen Mund. Er hob den Kopf und einen Moment lang sah ich sein Gesicht, entschlossen und drängend, ehe er mich auf seinen Schoß zog. Dort hielt er mich fest an sich gedrückt und ich konnte den Puls in seinem Hals spüren, der genauso hämmerte wie der meine. Seine Hände wanderten zu meinen bloßen Schultern hinauf und er hielt mich ein Stück von sich fort, sodass ich nun in sein Gesicht aufblickte. Seine Hände waren groß und sehr warm, und ich fühlte mich ein wenig benommen. »Ich will dich, Claire«, sagte er mit erstickter Stimme. »Ich will dich so sehr, dass ich kaum atmen kann. Wirst du,
Er schluckte, dann räusperte er sich. Wirst du mich nehmen? Inzwischen hatte ich meine Stimme wiedergefunden. Sie überschlug sich zwar und bebte, aber sie funktionierte. Ja, sagte ich. Ja, ich nehme dich. Ich glaube, begann er, dann hielt er inne. Er öffnete seine Gürtelschnalle, doch dann sah er mich geradezu flehend an und ballte die Hände an den Seiten zu Fäusten. Er sprach mühsam und beherrschte ein Drängen, das so machtvoll war, dass seine Hände vor Anstrengung zitterten. Ich will nicht, ich kann nicht, Claire, ich kann jetzt nicht sanft sein. Mir blieb nur Zeit zu nicken, zur Bestätigung, als Erlaubnis. Dann legte er mich vor sich hin und drückte mich mit seinem Gewicht auf das Bett. Er hielt nicht inne, um sich weiter zu entkleiden. Ich konnte den Straßenstaub an seinem Hemd riechen und die Sonne und den Schweiß der Reise auf seiner Haut schmecken. Er hielt mich mit ausgestreckten Armen an den Handgelenken fest. Meine Hand streifte die Wand und ich spürte, wie einer meiner Ringe leise klirrend über den Stein schabte. Ein Ring für jede Hand, einer aus Silber, einer aus Gold. Und das dünne Metall war plötzlich schwer wie die Bindung der Ehe, als wären die Ringe kleine Handschellen, die mich an das Bett fesselten, ausgestreckt zwischen zwei Polen, gefangen wie Prometheus auf seinem Felsen, geteilte Liebe des Geiers, der an meinem Herzen zehrte. Er spreizte meine Oberschenkel mit dem Knie und drang mit einem einzigen Stoß bis zum Schaft in mich ein, sodass ich aufkeuchte. Er stieß einen Laut aus, der fast ein Stöhnen war, und packte mich fester. »Du bist mein.« »Moneen down«, sagte er leise und presste sich tiefer in mich hinein. »Nur mein, jetzt und für immer. Mein, ob du es willst oder nicht.« Ich atmete mit einem leisen »Ha« ein, als er noch weiter drängte. »Ei, du sollst mich ganz spüren, Sassenach«, flüsterte er. »Ich will dich haben, dich besitzen mit Leib und Seele.« Ich wand mich sacht, und er drückte mich nieder und stieß so unausweichlich in mich hinein, dass er mit jedem Mal mein Innerstes berührte. »Ich will, dass du mich Meister nennst, Sassenach«. Sein sanfter Ton drohte mit Rache für die Qualen der letzten Minuten. »Ich will dich zu der meinen machen.« Ich zitterte und stöhnte, und mein Inneres klammerte sich in krampfhaften Wellen an den unerbittlichen Eindringling. Die Bewegung ließ dennoch nicht nach, weiter und weiter, minutenlang, und trieb mich an den Rand zwischen Lust und Schmerz. Ich fühlte mich wie aufgelöst, als existierte ich nur am Punkt seines Überfalls, am Rand der totalen Kapitulation. »Nein«, keuchte ich, »halt, bitte, du tust mir weh.« Schweißperlen liefen ihm über das Gesicht und fielen auf das Kissen und auf meine Brüste. Unsere Körper begegneten sich mit einer Wucht, die unhaltbar die Grenze zum Schmerz überschritt. Meine Oberschenkel schmerzten und meine Handgelenke fühlten sich an, als würden sie brechen, doch er ließ nicht locker. »Ei, bitte mich um Gnade, Sassenach, aber du bekommst sie nicht, noch nicht.« Sein Atem war schnell und heiß, doch er legte keine Anzeichen der Ermüdung an den Tag. Mein ganzer Körper krampfte sich zusammen und meine Beine erhoben sich, um ihn zu umschlingen, das Gefühl zu umfassen. Mein Echo kannte keinen Anfang und kein Ende. Es war ein unablässiger Schauder, der mit jedem Stoß einen Gipfel erklomm. Sein Hämmern war eine Frage, die sich unablässig in mir wiederholte und nach einer Antwort verlangte. Wieder drückte er mir die Beine flach und trug mich über den Schmerz hinaus zu puren Lust jenseits der Kapitulation. »Ja«, rief ich, »oh Gott, Jamie, ja!« Er packte mein Haar und zog an meinem Kopf, so dass ich seine Augen sah, aus denen der wütende Triumph leuchtete. »Ei, Sassenach«, murmelte er und beantwortete eher meine Bewegungen als meine Worte. »Mein sollst du sein.« Seine Hände senkten sich auf meine Brüste, drückten zu, streichelten mich, dann glitten sie mir an den Seiten hinunter. Er ruhte jetzt mit dem ganzen Gewicht auf mir, um mich zu umfassen, mich anzuheben und noch tiefer einzudrängen. Ich schrie, und er brachte meinen Mund mit dem seinen zum Verstummen. Kein Kuss, sondern eine neue Attacke, die meine Lippen zwang, sich zu öffnen, mir das Gesicht mit Bartstoppeln zerkratzte. Er stieß fester und schneller zu, als wollte er meine Seele bezwingen, so wie er meinen Körper bezwang. Ob in Körper oder Seele, irgendwo entzündete er einen Funken, und aus der Asche der Hingabe entsprangen als Antwort rasende Leidenschaft und tobende Not. Ich bäumte mich ihm entgegen, Stoß um Stoß, ich biss ihn in die Unterlippe und schmeckte Blut. Dann spürte ich seine Zähne an meinem Hals und grub ihm die Fingernägel in den Rücken. Ich kratzte ihn vom Nacken bis zum Kreuz und trieb ihn selbst an, sich schreiend aufzubäumen. Wir fielen verzweifelt übereinander her, bissen und kratzten und kehrten nach Blut. Und jeder versuchte, den anderen in sich hineinzuziehen, verzehrt von der Begierde, eins zu sein. Mein Schrei stimmte in den seinen ein und endlich verloren wir uns ineinander in jenem letzten Moment der Erlösung und der Vollendung. Ich kam nur langsam wieder zu mir. Ich lag halb auf Jamies Brust und unsere verschwitzten Körper klebten aneinander, Oberschenkel an Oberschenkel. Er hatte die Augen geschlossen und atmete schwer. Ich konnte sein Herz unter meinem Ohr hören. Es schlug in jenem übernatürlich langsamen, machtvollen Rhythmus, der auf die Klimax folgt. Er spürte, wie ich erwachte, und zog mich an sich, als wollte er noch für einen Moment die Einheit bewahren, die wir in diesen letzten Sekunden unseres gewagten Beisammenseins erreicht hatten. Ich legte mich neben ihn und nahm ihn in die Arme. Jetzt öffnete er die Augen und seufzte, und sein breiter Mund verzog sich zu einem schwachen Lächeln, als sein Blick den meinen traf. Wortlos, fragend, zog ich die Augenbrauen hoch.
»Oh, ei, Sassenach«, antwortete er ein bisschen reumütig. »Ich bin dein Meister. Und du meine Meisterin. Anscheinend kann ich deine Seele nicht besitzen, ohne die meine zu verlieren.«
Er drehte mich auf die Seite und schlang seinen Körper um mich. Das Zimmer kühlte sich jetzt dem Abendwind ab, der durch das Fenster wehte, und er streckte die Hand aus, um eine Bettdecke über uns zu ziehen. »Du bist wirklich schnell von Begriff, Junge«, dachte ich schläfrig. Frank hat das nie herausgefunden. Ich schlief ein, von seinen Armen fest umschlossen, seinen Atem warm im Ohr. Als ich am nächsten Morgen erwachte, schmerzte jede Faser meines Körpers. Ich schlurfte zum Nachtgeschirr, dann zur Waschschüssel. Mein Inneres fühlte sich an wie frisch gestampfte Butter. Ich fühlte mich, als hätte man mit einem stumpfen Gegenstand auf mich eingeprügelt. Dann dachte ich, dass das der Wahrheit doch recht nahe kam. Ich konnte besagten Gegenstand sehen, als ich wieder zum Bett trat. Jetzt sah er relativ harmlos aus. Sein Besitzer erwachte, als ich mich neben ihn setzte und betrachtete mich mit einer Miene, die doch sehr nach männlicher Süffisanz aussah.
»Scheint so, als hättest du eine harte Nacht gehabt, Sassenach«, sagte er, und legte den Finger sacht auf einen blauen Fleck an der Innenseite meines Oberschenkels. »Bisschen wund geritten, weh?«
Ich kniff die Augen zusammen und zeichnete eine tiefe Bissspur auf seiner Schulter nach. »Du siehst aber auch leicht mitgenommen aus, mein Junge.«
»Ach ja«, sagte er in breitem Schottisch, »wenn man mit einem Drachen ins Bett geht, muss man damit rechnen, gebissen zu werden.«
Er hob die Hand, legte sie mir in den Nacken und zog mich zu sich hinunter.
»Komm her zu mir, Drache, beiß mich noch einmal.«
»Oh nein, das tue ich nicht«, sagte ich und wich zurück. »Das geht nicht, mir tut alles viel zu weh.« James Fraser war ein Mann, der sich mit einem Nein nicht abspeisen ließ.
»Ich bin auch ganz sanft«, bettelte er und zog mich unausweichlich unter die Decke.
Und er war tatsächlich sanft, so sanft, wie es nur ein starker Mann sein kann.
Er wiegte mich wie ein Vogelei und hofierte mich mit einer demütigen Geduld, die ich als Wiedergutmachung erkannte, und mit einer beharrlichen Sanftheit, von der ich wusste, dass sie die Fortsetzung der Lektion war, die in der Nacht zuvor so brutal begonnen hatte. Sanft würde er sein. Ablehnen ließ er sich nicht. Er erschauerte in meinen Armen, als er zum Ende kam, zitterte vor Anstrengung, sich nicht zu bewegen, mir nicht durch Heftigkeit weh zu tun, und ließ sich vom Augenblick dahin tragen. Hinterher blieben wir vereint, während er die verblassenden Flecken nachzeichnete, die seine Finger vor 2 Tagen unterwegs auf meinen Schultern hinterlassen hatten. »Das tut mir leid, Moniendorn«, sagte er und küsste die Stellen. »Ich war wirklich wütend, als ich das getan habe. Aber das ist keine Entschuldigung. Es gehört sich nicht, einer Frau weh zu tun, wütend oder nicht. Ich werde es nie wieder tun.« Ich lachte ein wenig ironisch. »Du entschuldigst dich für das? Was ist denn mit dem Rest? Ich bin ein einziger blauer Fleck von Kopf bis Fuß.« »Och«, er wich zurück, um mich genauer zu inspizieren. »Nun ja, dafür habe ich mich schon entschuldigt«, entschied er dann und berührte meine Schulter. »Das da«, fuhr er mit einem kleinen Klaps auf meinen Hintern fort, »hast du verdient, und ich werde nicht behaupten, dass es mir leid tut, denn das tut es nicht. Und was das betrifft«, sagte er und strich mir über den Oberschenkel, »so werde ich mich dafür auch nicht entschuldigen.« Er rieb sich die Schulter und verzog das Gesicht. »Ich habe an mindestens 2 Stellen geblutet, Sassenach, und mein Rücken brennt wie die Hölle. Nun ja, wer mit einem Drachen ins Bett geht«, sagte ich und grinste, »dafür bekommst du ebenfalls keine Entschuldigung.« Er lachte als Erwiderung und zog mich auf sich. »Ich habe ja auch gar nicht gesagt, dass ich eine Entschuldigung will, oder? Wenn ich mich recht erinnere«, sagte ich, »beiß mich noch einmal.« Ein Hauch von Schwefel. Ha, mir juckt der Daumen schon. Der Aufruhr, der auf unsere plötzliche Ankunft und das Bekanntwerden unserer Hochzeit folgte, wurde beinahe augenblicklich durch ein wichtigeres Ereignis in den Schatten gestellt. Am nächsten Abend saßen wir beim Essen im großen Saal und nahmen die Trinksprüche und guten Wünsche entgegen, die uns zu Ehren ausgebracht wurden. Morantang. Jamie verbeugte sich elegant vor dem jüngsten Gratulanten und setzte sich unter dem Applaus, der jetzt sporadischer wurde. Die Holzbank erbebte unter seinem Gewicht und er schloss kurz die Augen. »Wird es jetzt doch ein bisschen viel«, flüsterte ich. Er hatte die ganze Wucht der Trinksprüche über sich ergehen lassen und bei jedem Becher mitgehalten, der auf uns geleert wurde, während ich bis jetzt mit ein paar Anstandsschlückchen davongekommen war und zu den unverständlichen gälischen Reden strahlend gelächelt hatte. Er öffnete die Augen, blickte auf mich hinunter und lächelte seinerseits. »Ob ich betrunken bin, meinst du? Nein, ich könnte das den ganzen Abend trinken.« »Das hast du doch praktisch auch getan«, wandte ich mit einem Blick auf das Sammelsurium leerer Weinflaschen und Bierkrüge ein, die vor uns aufgereiht standen. »Langsam wird es spät.« Die Kerzen auf Columns Tisch waren fast heruntergebrannt. Ihr flüssiges Wachs leuchtete golden und ihr Licht warf seltsame Flecken aus Schatten und aufglänzender Haut auf die Mackenzie-Brüder, die die Köpfe zusammengesteckt hatten und sich leise unterhielten. Sie hätten gut in die Gesellschaft der steinernen Gnomenköpfe gepasst, die den Kamin einfassten. Und ich fragte mich, wie viele dieser Karikaturen wohl an die gönnerhaften Züge früherer Burgherren oder nahe Verwandter angelehnt waren, vielleicht von einem Steinmetz mit einem ausgeprägten Sinn für Humor. Jamie räkelte sich ein wenig und verzog das Gesicht. »Andererseits«, sagte er, »platzt mir gleich die Blase. Ich bin sofort zurück.« Er stützte sich mit den Händen auf die Bank, hüpfte leichtfüßig darüber hinweg und verschwand mit festen Schritten durch den Eingang am unteren Ende des Speisesaals. Ich richtete das Augenmerk auf meine andere Seite, an der Gillis Duncan saß und zurückhaltend an einem silbernen Becher Ale nippte.
Arthur, ihr Mann, saß bei Colum am Nebentisch, wie es sich für den Fiskalprokurator ziemte. Doch Gillis hatte darauf bestanden, neben mir zu sitzen, weil sie keine Lust hatte, sich während des gesamten Abendessens ermüdendes Männergerede anzuhören. Arthurs tiefliegende Augen waren halb geschlossen, von blauen Ringen umgeben und vom Wein und vor Erschöpfung eingesunken. Er stützte das schlaffe Gesicht auf seine Unterarme auf und schenkte der Unterhaltung der Mackenzies neben ihm keine Beachtung. Dasselbe Licht, das die scharf geschnittenen Gesichtszüge des Burgherrn und seines Bruders noch betonte, ließ Arthur Duncan einfach nur fett und krank aussehen. »Dein Mann sieht nicht besonders gut aus«, stellte ich fest. »Sind seine Magenbeschwerden schlimmer geworden?« »Die Symptome waren mir ein Rätsel.« Kein Magengeschwür, dachte ich, und auch kein Krebs, nicht bei dieser Körperfülle. Vielleicht war es ja wirklich chronische Gastritis, wie Gilly behauptete. Sie warf ihrem Mann einen flüchtigen Blick zu, ehe sie sich achselzuckend zu mir zurückwandte. »Oh, es geht ihm einigermaßen«, sagte sie, »jedenfalls nicht schlechter als sonst. Aber was ist mit deinem Mann?«
»Was soll denn mit dem sein?«, erwiderte ich vorsichtig.
Sie bohrte mir vertraulich den Ellbogen in die Rippen und ich begriff, dass an ihrem Tischende ebenfalls eine erkleckliche Reihe von Flaschen stand. »Nun, was glaubst du denn, sieht er ohne Hemd genauso nett aus wie mit?« Ich suchte nach einer Antwort, während sie mit gerecktem Hals zum Eingang spähte. »Ha, und du hast behauptet, du hättest nichts für ihn übrig?« »Schlauberger, die Hälfte der Mädchen in der Burg würde dir am liebsten wenigstens die Haare ausreißen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, was ich esse.«
»Was ich esse?« Ich warf einen verblüfften Blick auf meinen Holzteller, der bis auf eine Fettspur und eine einsame Zwiebel leer war.
»Gift«, zischte sie dramatisch in mein Ohr, und ich wurde von einer ordentlichen Brandyfahne getroffen.
»Unsinn«, sagte ich frostig und rückte ein Stück von ihr fort. »Es würde mich doch niemand vergiften wollen, nur weil ich, nun ja, weil...«
Ich kam ein wenig ins Stottern und mir wurde klar, dass auch ich möglicherweise den einen oder anderen Schluck zu viel getrunken hatte.
»Wirklich, Gillis, diese Hochzeit, ich habe das nicht geplant, ich wollte es gar nicht.«
Das war nicht gelogen. »Es war nur eine Art unvermeidliche, geschäftliche Abmachung. Ich hoffte, dass mir mein Erröten im Kerzenschein nicht anzusehen war.«
»Ha«, sagte sie zynisch, »ich weiß doch, wie eine Frau aussieht, die im Bett zufrieden ist.«
Sie warf noch einen Blick auf den Torbogen, durch den Jamie verschwunden war. »Und der Teufel soll mich holen, wenn ich glaube, dass der Junge da Mückenstiche am Hals hat.« Sie betrachtete mich mit hochgezogener Augenbraue. »Wenn das eine geschäftliche Abmachung war, dann würde ich sagen, es ist den Preis wert gewesen.«
Sie beugte sich wieder dicht zu mir herüber. »Ist es wahr?«, flüsterte sie. »Das mit dem Daumen?«
»Daumen? Gilly, wovon in Gottes Namen redest du da?« Sie sah mich von oben herab an und runzelte konzentriert die Stirn. Ihre schönen grünen Augen schielten leicht, und ich hoffte, dass sie nicht umkippen würde.
»Das musst du doch wissen, das weiß jeder. Die Daumen eines Mannes verraten, wie groß sein Schwanz ist. Die dicken Zehen natürlich auch«, fügte sie sachlich hinzu, »aber die sind meistens schwerer zu beurteilen, weil sie ja in Schuhen stecken.«
»Dein Fuchsjunge da«, sagte sie und wies kopfnickend auf den Türbogen, in dem Jamie gerade wieder aufgetaucht war, »hat jedenfalls Hände, in die problemlos ein anständiger Kürbis passt. Oder ein anständiger Hintern, hm?« fügte sie hinzu und stieß mich noch einmal an.
»Gillis Duncan, würdest du den Mund halten?« zischte ich mit brennendem Gesicht. »Man wird dich hören.«
»Oh, mich hört schon niemand, der«, begann sie, doch dann hielt sie mit großen Augen inne. Jamie war geradewegs an unserem Tisch vorbeigegangen, als sähe er uns gar nicht. Sein Gesicht war bleich und er hatte die Zähne fest zusammengebissen, als hätte er eine unangenehme Pflicht zu erfüllen. »Was ist denn mit ihm los?«, fragte Gilly. »Er sieht ja aus wie Arthur, wenn er rohe Rübchen gegessen hat.« Ich weiß es nicht. Ich schob die Bank zurück, zögerte aber. Er steuerte auf Gollums Tisch zu. Sollte ich ihm folgen? Es war eindeutig irgendetwas vorgefallen. Gilly, die jetzt zum anderen Ende des Saals blickte, zupfte mich auf einmal am Ärmel und zeigte in die Richtung, aus der Jamie aufgetaucht war. Im Eingang stand ein Mann, der ebenfalls zögerte. Seine Kleider waren staubig und voller Schlammspritzer. Ein Reisender also, ein Bote. Und wie auch immer seine Nachricht lautete, er hatte sie an Jamie weitergegeben, der sich jetzt über Gollum beugte, um sie ihm zuzuflüstern. Nein, nicht Gollum. Dougal. Der Rotschopf beugte sich tief zwischen die beiden dunklen Köpfe und die breiten, attraktiven Züge der drei Gesichter nahmen im Licht der ersterbenden Kerzen eine gespenstische Ähnlichkeit an. Im Hinsehen begriff ich, dass die Ähnlichkeit weniger dem Knochenbau geschuldet war, den sie gemeinsam geerbt hatten, sondern der Miene schockierter Trauer, die sie jetzt alle drei trugen. Gillys Hand bohrte sich in meinen Unterarm. »Schlechte Neuigkeiten«, sagte sie unnötigerweise. 24 Jahre«, sagte ich leise. »Das scheint mir für eine Ehe wirklich lange zu sein.« »Ei, das stimmt«, pflichtete mir Jamie bei. Ein warmer Wind spielte über uns in den Ästen und hob mir das Haar von den Schultern, so dass es mich im Gesicht kitzelte. »Länger«, als ich überhaupt lebe. Er stand an den Koppelzaun gelehnt, hochgeschossen, elegant, kräftig. Ich vergaß immer wieder, wie jung er in Wirklichkeit war. Er schien so selbstsicher und kompetent zu sein. Andererseits, sagte er und schnippte einen Strohhalm auf den zerwühlten Koppelboden, glaube ich nicht, dass Dougal mehr als 3 Jahre davon mit ihr verbracht hat. Er lebte die meiste Zeit hier in der Burg oder unterwegs, um Gollums Geschäfte zu regeln. Dougals Frau Mora war auf ihrem Anwesen benacht gestorben. Eine plötzliche Fiebererkrankung. In Begleitung von Ned Gowan und dem Boten, der gestern Abend die Nachricht überbracht hatte, war Dougal im Morgengrauen aufgebrochen, um sich um das Begräbnis und den Nachlass seiner Frau zu kümmern. »Dann haben Sie sich also nicht sehr nahe gestanden?«, fragte ich neugierig. »So nah wie die meisten Eheleute, nehme ich an. Sie hat sich um die Kinder und das Anwesen gekümmert und hatte damit genug zu tun. Ich glaube nicht, dass sie ihn sehr vermisst hat, obwohl sie sich immer zu freuen schien, wenn er bei ihr war.« »Stimmt, du hast ja eine Weile bei ihnen gelebt, nicht wahr?« Ich kam ins Grübeln, weil ich mich fragte, ob das wohl Jamies Vorstellung von einer Ehe war. Getrennt zu leben und sich nur hin und wieder zu sehen, um Kinder zu zeugen. Andererseits hatten seine eigenen Eltern dem wenigen nach, was er erzählt hatte, eine sehr liebevolle Ehe geführt. Wieder las er auf diese frappierende Weise meine Gedanken und sagte, »Bei meinen Eltern ist es anders gewesen.« Dougal hat eine arrangierte Ehe geführt, genau wie Gollum, und es ging dabei mehr um Land und um Geld als darum, dass sie einander wollten. Aber meine Eltern, ja, sie haben aus Liebe geheiratet, gegen den Willen beider Familien. Deshalb lebten wir auch in Lallybroch, nicht isoliert, aber doch eher für uns. Meine Eltern haben nicht oft Verwandte besucht und hatten nur selten außerhalb des Anwesens zu tun. Deshalb glaube ich, dass sie sich einander mehr zugewandt haben, als es Mann und Frau normalerweise tun. Er legte mir die Hand in den Rücken und drückte mich dichter an sich. Dann senkte er den Kopf und strich mir mit den Lippen über das Ohr. »Zwischen uns war es ja auch arrangiert«, sagte er leise. »Trotzdem hoffe ich, vielleicht eines Tages.« Er verstummte verlegen und winkte ab. Da ich ihn in dieser Hinsicht nicht ermutigen wollte, lächelte ich statt einer Antwort, so neutral ich konnte, und wandte mich der Koppel zu. Ich spürte ihn dicht an meiner Seite, obwohl wir uns nicht berührten und seine Hände jetzt auf dem Zaun lagen. Ich griff ebenfalls nach dem Zaun, um mich davon abzuhalten, seine Hand zu nehmen. Nichts, was ich lieber getan hätte, als mich ihm zuzuwenden, ihm Trost zu spenden, ihm mit meinem Körper und meinen Worten zu versichern, dass das, was zwischen uns war, mehr war, als eine geschäftliche Abmachung. Es war der wahre Kern dieser Feststellung, der mich davon abhielt.
»Was zwischen uns ist«, hatte er gesagt, »wenn ich mit dir zusammen bin, wenn du mich berührst.«
Nein, es war alles andere als üblich. Es war auch kein einfaches Verliebtsein, wie ich anfangs gedacht hatte. Nichts konnte weniger einfach sein. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass ich an einen anderen gebunden war, durch ein Gelübde, durch Loyalität, durch das Gesetz und durch Liebe. Ich konnte Jamie nicht sagen, was ich für ihn empfand. Das zu tun und dann zu gehen, was ja unvermeidlich war, wäre der Gipfel der Grausamkeit gewesen. Doch ich konnte ihn ebenso wenig anlügen. »Claire?« Er hatte sich mir zugewandt und blickte auf mich hinunter. Ich konnte es spüren. Ich sagte nichts, sondern hob ihm das Gesicht entgegen und er beugte sich zu mir, um mich zu küssen. Auch was das betraf, konnte ich ihn nicht belügen. Und ich tat es auch nicht. Schließlich, so dachte ich dumpf, hatte ich ihm Aufrichtigkeit versprochen. Durch ein lautes Räuspern wurden wir jäh von der anderen Zaunseite her unterbrochen. Aufgeschreckt fuhr Jamie herum und schob mich instinktiv hinter sich. Dann hielt er inne und grinste, weil er Alec McMahon in seiner schmutzigen Hose dort stehen sah. Dieser betrachtete uns sardonisch mit seinem einen, leuchtend blauen Auge. Der alte Mann hielt eine gefährlich aussehende Kastrationsschere in der Hand, die er ironisch zum Salut hob.
»Eigentlich hatte ich vor, sie bei Mahomet anzuwenden«, sagte er. »Vielleicht wird sie hier aber eher gebraucht, was?«
Er schnippte einladend mit den dicken Scherenklingen.
»Dann würdest du an die Arbeit denken und nicht an deinen Schwanz, Junge.«
»Damit solltest du nicht einmal scherzen, Mann«, gab Jamie grinsend zurück. »Suchst du mich?«
Alec wackelte mit der Augenbraue, die sich bewegte wie eine pelzige Raupe.
»Nein, wie kommst du denn darauf? Ich dachte, ich versuche einfach zum Spaß allein einen übermütigen Zweijährigen zu kastrieren.«
Er lachte keuchend über seinen eigenen Scherz. Dann deutete er mit der Schere zur Burg.
»Ab mit dir, Kleine. Du kannst ihn zum Abendessen zurückhaben, was auch immer er dir dann noch nützt.«
Jamie, der dieser letzten Bemerkung offensichtlich misstraute, streckte den Arm aus und brachte die Schere an sich. »Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie habe.« Er sah Alec mit hochgezogener Augenbraue an. »Geh nur, Sassenach. Wenn ich damit fertig bin, die ganze Arbeit für Alec zu erledigen, finde ich dich schon.« Er beugte sich zu mir hinunter, um mich auf die Wange zu küssen, und flüsterte mir zu, im Stall, um die Mittagszeit. Die Stallungen von Lioch waren stabiler gebaut als viele der Karten, die ich unterwegs mit Dougal gesehen hatte. Steinböden und Steinwände. Die einzigen Öffnungen bestanden aus den kleinen Fenstern am einen Ende, dem Stalltor am anderen und den schmalen Schlitzen unterhalb des Rieddachs für die Eulen, die die Mäuse überschaubar hielten. Doch sie sorgten auch für eine gute Belüftung und ließen so viel Licht ein, dass es angenehm im Stall war, aber nicht düster. Oben auf dem Heuboden unter dem Dach war das Licht sogar noch besser. Es fiel in gelben Streifen auf das aufgehäufte Heu und ließ den schwebenden Staub wie goldenen Nieselregen aufleuchten. Die Luft, die warm durch die Ritzen kam, duftete nach Rettich und Knoblauch aus dem Garten, und von unten stieg der wohlige Geruch der Pferde zu uns herauf. Jamie rührte sich unter meiner Hand und setzte sich, eine Bewegung, die seinen Kopf aus dem Schatten in das gleißende Sonnenlicht hob, als würde eine Kerze angezündet. »Was ist?«, fragte ich schläfrig und wandte den Kopf in die Richtung, in die er blickte. »Hamish«, sagte er leise und spähte über die Kante des Heubodens hinunter in den Stall. »Will vermutlich sein Pony.« Umständlich drehte ich mich neben ihm auf den Bauch und deckte mich dabei anstandshalber mit meinem Hemd zu. Eigentlich albern, da von unten ganz sicher nicht mehr als mein Scheitel zu sehen war. Columns Sohn Hamish kam langsam durch die Stallgasse. Vor einigen Boxen schien er zu zögern, wobei er aber die neugierigen schwarzbraunen und kastanienfarbigen Köpfe ignorierte, die sich ihm entgegenstreckten. Er war eindeutig auf der Suche nach irgendetwas, und es war nicht sein fettes braunes Pony, das friedlich in seiner Box an der Stalltür Heu kaute. Großer Gott, er will Donuts! Jamie packte seinen Kilt und legte ihn sich hastig um, ehe er sich von der Kante des Heubodens schwang. Statt sich mit der Leiter aufzuhalten, ließ er sich kurzerhand von der Kante hängen und zu Boden fallen. Er landete zwar leichtfüßig auf dem mit Stroh bedeckten Steinboden, aber doch so geräuschvoll, dass Hamish erschrocken herumfuhr. Sein kleines, sommersprossiges Gesicht entspannte sich ein wenig, als er erkannte, wer es war, aber seine blauen Augen blieben argwöhnisch. »Brauchst du vielleicht Hilfe?« erkundigte sich Jamie freundlich. Er bewegte sich auf die Boxen zu und lehnte sich so an einen Stützpfeiler, dass er zwischen Hamish und der Box stand, zu der der Junge unterwegs gewesen war. Hamish zögerte, doch dann richtete er sich auf und reckte das kleine Kinn nach vorn.
Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slán leave und bis zur nächsten Woche.